Hallo und herzlich willkommen zu Tax Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schöner und Partner. Mein Name ist Philipp Lukas, ich bin Partner und Steuerberater an unserem Frankfurter Standort und ich darf Sie jetzt zu unserer nächsten Sommerfolge begrüßen. Das Tax Update August steht in den Startlöchern, kurz vor der Sommerpause des Bundestages ist noch ein bisschen was passiert. Da haben wir ein paar Sachen mitgebracht und auch national, international ist ein bisschen was passiert. Da werden wir eine schöne Folge heute zusammenzimmern und wir sind nicht alleine, beziehungsweise ich bin nicht alleine. Ich darf begrüßen Nathalie Sieb, unsere Steuerberaterin von unserem Frankfurter Standort. Grüß dich, Nathalie.
Hallo Philipp, schön wieder dabei zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Gut erholt aus dem Urlaub zurück. Und dann guck hier einmal nach rechts. Der Alex ist auch wieder dabei. Alexander Seidel, unser Umsatzsteuerexperte und Steuerberater, ebenfalls aus Frankfurt angereist. Grüß dich, Alex.
Grüß dich, Philipp.
Schön, dass du dabei bist. Genau, standesgemäß starten wir dann direkt wieder mit der Steuerpolitik. Wie gesagt, die Sommerpause steht in den Startlöchern. Wir haben einiges mitgebracht, weil es ist viel passiert jetzt in den letzten paar Wochen. Und wir starten dann direkt mit der Verkündung des Gesetzes für ein Investitionssofortprogramm. Wir hatten es in der letzten Folge schon gesagt, dass damit gerechnet werden kann, dass am 11. Juli 2025 gegebenenfalls auch der Bundesrat diesem Gesetzes Programm zustimmt. Und das ist dann tatsächlich auch am 11. Juli dann passiert. Also einstimmig wurde das Gesetz beschlossen. Das kann jetzt ausgefertigt und verkündet werden. Die meisten darin enthaltenen Regelungen treten dann auch sofort nach Verkündung in Kraft. Ausgenommen die Forschungszulage. Hier gab es noch ein Bonbon für alle, die diese nutzen wollen. Da werden nämlich die Stundensätze für Mitunternehmer und für Eigenleistung von 70 auf 100 Euro erhöht. Das heißt, das lohnt sich unter Umständen dann entsprechend noch mehr. Und diese Regelung, das ist die einzige, die davon ausgenommen ist, die soll erst ab 01.01.2026 in Kraft treten. Die Verkündung ist jetzt zeitnah zu erwarten. Von daher, da kann sich dann auch jeder entsprechend auf die degressive AFA und alle weiteren Themen freuen, die darin enthalten sind. Und wer da noch einen Überblick braucht, gerne in die letzte Folge einmal kurz reinhören. Genau, dann geht's weiter. Die G7 hat es sich getroffen. Da geht's in den internationalen Bereich. Da gibt's Neuigkeiten bei Pillar 2 und zwar Amerika hat sich ja mehr oder weniger hingestellt und das Big Beautiful Bill Act verkündet. Und da gab es eine Section 899, diese sogenannte Revenge Tax enthält, also so eine Rachesteuer für Staaten, die US-Firmen nicht sonderlich gut behandeln. Und ein Punkt dabei, der strittig war, war eben Pillar 2, weil die USA sich da extrem benachteiligt sehen. Und man hat jetzt ein Joint Statement rausgehauen, beziehungsweise sich darauf verständigt, dass es jetzt zukünftig eine Side-by-Side-Lösung geben soll. Das heißt, dass die amerikanischen Mindestbesteuerungsregeln genau wie Pillar 2 dann nebenher laufen sollen und dass die sich gegenseitig dann entsprechend auch akzeptieren und dass dann auch die US-Unternehmen mehr oder weniger dann aus den Strafsteuern, nennen wir sie jetzt mal in Anführungszeichen, dann ausgenommen werden aus EU-Sicht. Und da hat man sich jetzt eben verständigt, dass es eine Side-by-Side-Lösung geben soll. Man muss hier ein bisschen vorsichtig sein. Also dieses Joint Statement hat natürlich keine rechtliche Bindungswirkung. Man muss da immer ein bisschen aufpassen, weil es gibt ja jetzt eine geltende Richtlinie, also diese Mindeststeuerrichtlinie in der EU. Und die müsste jetzt im nächsten Schritt erstmal angepasst werden. Und eine Anpassung bedarf natürlich dann entsprechend wieder der Einstimmigkeit im EU-Rat. Und wie wir das aus der Vergangenheit kennen, Einstimmigkeit ist nicht immer einfach zu erzielen. Von daher sind wir mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Aber ich sag mal, die ersten Schritte sind gemacht. Und sollte das denn kommen, dass diese Side-by-Side-Lösung dann auch akzeptiert wird und umgesetzt wird, können sich die Unternehmen dann entsprechend auch darauf freuen, dass es da eine gewisse Erleichterung gibt. Bleiben wir in der EU. Da gibt es noch zwei Neuigkeiten und zwar die polnische Regierung, die jetzt die EU-Ratspräsidentschaft innehatte. Die hat kurz vor Ende und kurz vor Übergabe an Dänemark noch zwei Initiativen, sag ich mal, eingestampft. Das betrifft die Unshell-Initiative. Vielleicht haben Sie das auch mal unter ATAD 3 gehört. Da wollte man sich eigentlich auf eine EU-weite Richtlinie dann abstimmen, dass dann entsprechend Briefkastenfirmen, die in der EU keine Substanz oder über wenig Substanz verfügen und dadurch Steuervorteile nutzen wollen, dann entsprechend gegen vorgegangen wird. Man hatte da eine Richtlinie veröffentlicht oder einen Richtlinienentwurf, der stammte sogar schon aus 2021. Grundsätzlich fanden das auch alle Mitgliedstaaten ganz gut, aber wie ich es eben schon gesagt habe, eine Einstimmigkeit zu finden, nicht ganz einfach in der EU bei so vielen Staaten und da hat man jetzt entsprechend gemerkt, dass das so viel Gegenwind gekommen ist, dass jetzt Polen gesagt hat, das macht keinen Sinn, das weiter zu verfolgen. Von daher ist das jetzt erstmal vorerst eingestampft worden. Das betrifft jetzt auch die Verrechnungspreisrichtlinie. Alle Transferpreisspezialisten werden das schon kennen. Vom 12.09.2023 datiert hier ein Entwurf für eine Verrechnungspreisrichtlinie. Und ähnlich wie bei der Anstellinitiative wurde hier eigentlich eine Initiative verfolgt, dass den Rückgang von Verrechnungspreisstreitigkeiten und auch diese Verständigungsverfahren reduzieren sollte. Dafür war eben diese Richtlinie gedacht. Und eine einheitliche Richtlinie EU-weit umzusetzen, ist nicht immer einfach. Wie gesagt, die Einstimmigkeit ist nicht einfach zu erzielen, weil da bestimmte Staaten dann entsprechende nationale Interessen dann auch vorstellen. Und ja, man hat hier gemerkt, dass extrem viel Gegenwind gekommen ist. Das heißt, Polen hat auch hier gemerkt, das macht gegebenenfalls erstmal keinen Sinn, diese Richtlinie weiter zu verfolgen und hat auch dieses Vorhaben eingestampft. Ich sag eingestampft, ja, aber es soll zumindest etwas kommen, um diese Ziele zu verfolgen, diese Verrechnungspreisstreitigkeiten zu minimieren und auch die Verständigungsverfahren zu minimieren. Und da soll es eine Verrechnungspreisplattform geben. Das soll jetzt ausgearbeitet werden und mal schauen, ob es dann da eine EU-Lösung zu geben wird. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Grundsätzlich die Idee, die Richtlinie, sag ich mal, umzusetzen, war ganz gut oder eine EU-weite Umsetzung zu etablieren. Deshalb ist es ein bisschen schade, dass die Idee verworfen wird, ne?
Ja, dann auch eine weitere steuerpolitische Maßnahme auf EU-Ebene. Die EU hat eine Verordnung als Sicherheitsmaßnahme für Europa verabschiedet. Die Verordnung umfasst dabei eine Mehrwertsteuerbefreiung. Befreit werden Lieferungen, innergemeinschaftliche Erwerbe und Einfuhren von Verteidigungsgütern. Interessant an der Sache ist vor allem, dass dies per Verordnung und nicht über eine Mehrwertsteuersystemrichtlinie geschehen ist, hat für die EU den Vorteil, dass sie schnell handeln kann. Das heißt, die Verordnungen unmittelbar Geltung haben, während Mehrwertsteuersystemrichtlinien ja zunächst in nationales Recht umgewandelt hätten werden müssen. Für die Rüstungsindustrie also eine interessante Neuigkeit, Philipp.
Definitiv, da werden sich Unternehmen wie Renk, Rheinmetall und Co. natürlich sehr darüber freuen, dass es da jetzt eine Erleichterung gibt. Und gerade bei den aktuellen Umständen oder beim aktuellen Tagesgeschehen ist das auf jeden Fall eine gute Sache, dass man jetzt hier auch ein bisschen flexibler ist. Danke, Alex. Dann würde ich die Steuerpolitik schließen. Wie gesagt, in der EU war relativ viel los, kurz vor der Sommerpause. Der Bundestag war auch noch aktiv. Und schauen wir mal, was dann im August dann weitergemacht wurde. Vielleicht haben wir da auch schon die Verkündung des Gesetzes dann im Gepäck. Aber wie gesagt, das sehen wir dann im August in unserem Textupdate dann für September. Ja, bevor wir dann den fachlichen Teil starten, die treuen Hörer und Hörerinnen können sich wahrscheinlich daran erinnern, in der vorletzten Folge hatten wir ein Gewinnspiel ausgerufen und zwar ging es hier drum, den Club-WM-Sieger zu tippen. Chelsea London ist es geworden. Wir hatten einige Tipps, die auf Paris gesetzt hatten, einige mit Real Madrid und auch ein paar Bayern Mannschaften bzw. Tipps hatten wir mit drin. Das hat leider alles nicht geklappt. Deshalb haben wir im Vorfeld eine Auslosung aller teilnehmenden Tipper gemacht. Und ich darf jetzt hier verkünden, dass der Florian Brenner von der Deutschen Bahn das Jubiläumstrikot vom DFB gewonnen hat. Da wird jetzt zeitnah eine Übergabe erfolgen. Ich habe an der Adresse gesehen, der Kollege wohnt in Frankfurt. Von daher werden wir das dann auch persönlich machen. Und das werden wir dann natürlich dann auch bei LinkedIn, ja, posten, dass dann auch entsprechend gesehen wird, dass es auch tatsächlich was zu gewinnen gab. Von daher von unserer Seite herzlichen Glückwunsch und an alle weiteren Tipper vielen Dank fürs Mitmachen und das wird auf jeden Fall nicht das letzte Gewinnspiel gewesen sein. Von daher immer weiter fleißig hören und ja, wir werden uns dann in Zukunft wieder was Schönes für Sie ausdenken. Dann starten wir mit dem fachlichen Teil, fangen wir mit der Abgabenordnung an. Nathalie, du hast einen Referentenentwurf zur Umsetzung der DRC-8-Regelung in Deutschland mitgebracht.
Ja, Ziel ist es, nach der EU-Richtlinie mehr Transparenz und Steuerfairness im Bereich digitaler Vermögenswerte zu schaffen. Vor allem geht es dabei um den Bereich der Kryptowährungen. Was steckt jetzt hinter dem Referentenentwurf? Mit dem DRC-8-Umsetzungsgesetz wird eine EU-Richtlinie umgesetzt und dabei geht es eben um neue Sorgfalts- und Meldepflichten für Anbieter von Kryptodienstleistungen. Zentral ist das geplante Kryptowerte-Steuertransparenzgesetz, das umfangreiche Aufzeichnungs- und Meldepflichten einführt. Der erste Meldezeitraum ist für das Jahr 2026 angesetzt, mit dem Meldeschluss zum 31. Juli 2027. Wen betrifft das Ganze jetzt konkret? Neben Kryptoanbietern sind auch Finanzinstitute, Investmentunternehmen und Plattformbetreiber betroffen. Auch E-Geld und Zentralbank-Digitalgeld-Produkte sowie Kryptoderivate sollen künftig unter diese Meldepflichten fallen. Und die gesetzlichen Grundlagen im Finanzkonteninformationsaustauschgesetz und im Plattformsteuertransparenzgesetz werden hierzu entsprechend angepasst. Der Entwurf berücksichtigt auch künftige Datenübermittlungen an Steuerbehörden weltweit, also auch in Bezug auf Drittstaaten, auf Basis der multilateralen Verwaltungsvereinbarungen wie beispielsweise CAF und CAS. Und dies bedarf noch der Ratifikation durch die beteiligten Mitgliedstaaten. Was passiert jetzt mit dem Referentenentwurf? Die Verbände und die Interessensvertretung konnten noch bis zum 14. Juli Stellung zum Entwurf nehmen und die finale Umsetzung muss dann bis Ende 2025 erfolgen. Der Entwurf bringt nun weitreichende Neuerungen für den Kryptosektor und zeigt auch deutlich, die Steuertransparenz im digitalen Finanzbereich wird künftig noch ernster genommen.
Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. Ja, da werden sich einige mit beschäftigen müssen. Ich habe jetzt auch vor kurzem gelesen, die Sparkasse hat, glaube ich, jetzt auch angefangen, die Kryptowährungen, sag ich mal, ins Portfolio zu nehmen und anzubieten. Von daher, die wird es dann entsprechend auch treffen. Und ja, bis Ende des Jahres ist nicht mehr ganz so viel Zeit. Deshalb, wenn der Entwurf bzw. das finale Gesetz dann auch entsprechend raus ist, sollte man sich das auf jeden Fall nochmal zu Gemüte führen. Wenn wir den finalen Entwurf dann haben, bzw. die finale Fassung, dann nehmen wir das auch gerne nochmal auf und nehmen nochmal ein paar Infos mit in die Folge für Sie auf. Ja, besten Dank für die Zusammenfassung. Dann schließen wir schon wieder den Teil der Abgabenordnung und bevor wir dann ins internationale Steuerrecht eintauchen, würde ich vorschlagen, machen wir einen kurzen Pauseneinblender und sind gleich wieder da. Ja, das internationale Steuerrecht. Wir haben ein spannendes Urteil vom BfH mitgebracht und das betrifft die niederländische 30%-Regelung, also diese Expert-Regelung. Um Sie kurz abzuholen, was das denn bedeutet. Also in Holland, in den Niederlanden gibt es eine Regelung für Experts. Das heißt, Spezialisten, die in Holland arbeiten wollen oder möchten und eine bestimmte Spezifikation mitbringen, das wird ja an Gehaltsgrenzen festgemacht, die haben die Möglichkeit von ihrem Arbeitgeber eine 30%ige steuerfreie Lohnauszahlung zu erhalten. Das soll im Endeffekt Spezialisten anlocken, dass sie dann entsprechend auch nach Holland kommen. Und der Höchstbetrag liegt hier bei 240.000 Euro. Wenn man das jetzt mal runterbricht, kann man sich schnell ausrechnen. Das heißt, 80.000 Euro knapp, also 72.000 Euro kann man hier steuerfrei ausgezahlt bekommen, was natürlich ja, aus deutscher Sicht mit unseren hohen Steuersätzen relativ ja, gerne genommen wird. Deshalb ist diese Regelung in Holland auch entsprechend beliebt. Da ist jetzt in der Vergangenheit auch relativ viel mit passiert. Also vor kurzem wurde die erst abgeschafft bzw. abgeschmolzen. Jetzt ist praktisch einmal zurückgerudert worden. Also der 30%ige Steuerfreisatz, der bleibt erstmal bestehen. Der soll dann ab 2027 auf 27% abgemildert werden. Dafür gilt dann wieder ein erhöhter Höchstbetrag. Von daher, da ist relativ viel Bewegung in dieser ganzen Gesetzessystematik dann drin. Ja, und diese Expert-Regelung, also diese 30% Steuerfreistellung, die war jetzt Gegenstand von verschiedenen Gerichtsverfahren. Ich hatte es jetzt gerade gesagt, wir haben ein BfH-Urteil vom 10.04.2025. Das wurde jetzt Anfang Juli veröffentlicht und es gab vor kurzem da auch noch ein FG-Urteil, das war aus 2022. Und warum ist das jetzt vom BfH gelandet? Also im Endeffekt, wir hatten einen Kläger, der hat in Holland oder in den Niederlanden gearbeitet und hat entsprechend auch diese Expert-Regelung in Anspruch genommen. Was hat er deklariert in seiner Einkommensteuererklärung? Grundsätzlich, Besteuerungsrecht nach DBA liegt für diese Einkünfte in Holland. Das bedeutet, er hat ja die Einkünfte deklariert unter Progressionsvorbehalt und in Deutschland wollte er die entsprechend freigestellt haben. Das Finanzamt und auch das Finanzgericht hat diese Freistellungsmethode jedoch ja, versagt mit dem Hinweis darauf, dass diese 30% entsprechend steuerfreigestellt wurden. Und da gibt es eine kleine, aber feine Regelung im DBA Deutschland-Holland, nämlich der Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe A. Und der besagt im Endeffekt, dass diese Freistellung nur dann gewährt wird, wenn dann auch eine entsprechende Besteuerung ja, stattgefunden hat. Da kann man dann auch mal in den 50d Absatz 9 Satz 4 EStG reinschauen. Der sagt nämlich auch, es ist dann der Übergang der Freistellungsmethode zur Anrechnungsmethode vorgesehen, wenn Teile der Einkünfte nicht besteuert wurden. Und das hat entsprechend das Finanzamt und auch das Finanzgericht hier gesehen, weil im Endeffekt sind ja 30% der Lohnfortzahlung bzw. der Lohnauszahlung steuerfrei gestellt worden. Das heißt, ein Einkunftsteil wurde effektiv nicht besteuert. Und in diesem Sinne wollte das Finanzamt und auch das Finanzgericht keine Freistellung, sondern die Anrechnung erwirken. Und das hätte dann im Endeffekt dazu geführt, 30% Steuer freigestellt. Man hat in Holland keine Steuer darauf gezahlt. Die Anrechnung läuft ins Leere und effektiv wäre dann die deutsche Besteuerung anzuwenden gewesen. Das hat sich der Kläger nicht gefallen gelassen und ihm wurde jetzt auch vom BfH Recht gegeben. Von daher, es hat sich gelohnt, hier den Gerichtsweg bis ganz nach oben dann fortzuschreiten. Der BfH hat nämlich jetzt entschieden, dass diese 30%-Regelung keine pauschalierte Steuerfreistellung ist, sondern eine Art pauschalierte Erstattung von Aufwendungen, die mit der Tätigkeit in Holland in Zusammenhang stehen. Die Idee hinter der ganzen Geschichte ist ja, wenn jetzt der Expat in Holland arbeitet, der hat Umzugskosten, die Lebenserhaltungskosten sind entsprechend höher und die Idee dahinter ist, die Leute ins Land zu holen und entsprechend mit dieser 30%-Regelung dann auch diese erhöhten Kosten abzudecken. Das heißt, der BfH hat hier nicht die Steuerfreistellung im Vordergrund gesehen, sondern einen pauschalierten Aufwendungsabzug. Und er sagte auch, dass es nicht schädlich ist, wenn dieser pauschalierte Aufwendungsabzug, also diese 30% praktisch, die tatsächlichen Aufwendungen überstiegen haben. Also man musste ja im Endeffekt nichts nachweisen, man kann diese Regelung dann in Anspruch nehmen. Und wenn man jetzt beispielsweise Aufwendung von 1.000 Euro hatte, kriegt aber 70.000 Euro steuerfrei ausgezahlt, dann ist das nicht schädlich und entsprechend steht der ganzen Regelung der Freistellung nicht entgegen. Insofern nehmen wir gerne mit, das ist eine sehr, sehr positive Entscheidung für alle Kollegen und Kolleginnen, die in Holland arbeiten und diese Expert-Regelung in Anspruch nehmen. Wie gesagt, der BfH hat das entschieden. Wir finden es auch richtig, weil im Endeffekt, wenn diese Entscheidung vom BfH genauso wie das Finanzgericht getroffen worden wäre, dann würde diese 30%-Regelung komplett ins Leere laufen und hätte entsprechend ihren Reiz verloren. Und ich glaube, die Holländer hätten das nicht sehr gut gefunden, weil dann entsprechend aus Deutschland relativ wenige Spezialisten dann wieder über die Grenze gekommen wären, wegen dieser Versagung der 30%-Regelung. Wie gesagt, das nehmen wir gerne mit. Das Aktenzeichen packen wir auch gerne noch in die Shownotes. Da können Sie sich im Zweifelsfall das Urteil nochmal durchlesen und den Urteilsverlauf. Und falls Sie da irgendwelche Fragen haben, melden Sie sich gerne, weil auf internationales Steuerrecht sind wir natürlich auch spezialisiert. Ja, dann schließen wir auch schon den Bereich des internationalen Steuerrechts. Jetzt habe ich hier relativ viel Orange. Da steht der Alexander Seidel, unser Umsatzsteuerexperte. In der Umsatzsteuer war sehr viel los. Von daher, ich übergebe dir das Wort. Kannst du gerne starten.
Ja, es war sehr viel los, beziehungsweise zwei Themen habe ich mitgebracht. Zum einen ein EuGH-Urteil. Anfangen möchte ich aber mit einem Entwurfsschreiben vom Bundesfinanzministerium bezüglich elektronischer Rechnungen, die immer mehr in aller Munde sind. Ziel des Entwurfsschreibens ist zum einen, die Neuregelungen für elektronische Rechnungen im Anwendungserlass aufzunehmen, nachdem diese, wie Sie wissen, gesetzlich in das Umsatzsteuergesetz Anfang des Jahres aufgenommen wurden, und zum anderen, um das alte BMF-Schreiben, das Sie aus Oktober 2024 kennen, zu korrigieren und zu ergänzen. Was wurde also mit Hilfe des Entwurfs korrigiert? Der Entwurf korrigiert, dass Kleinbetragsrechnungen, Sie erinnern sich, bis 250 Euro brutto und Rechnungen von Kleinunternehmern auch als E-Rechnung ausgestellt werden können, ohne dass hierfür eine Zustimmung von Leistungsempfängern eingeholt werden müssen. Vormals war diese Zustimmung zwingend notwendig und wird nun für Umsätze, die grundsätzlich unter die E-Rechnungsausstellungspflicht fallen, auch von Seiten der Finanzverwaltung abgeschafft. Konkret heißt das, dass Sie für E-Rechnungen von Leistungsempfängern nur noch deren Zustimmung einholen müssen, wenn laut Gesetz keine E-Rechnungen verpflichtend vorgesehen sind. Sie kennen diese Fälle wie beispielsweise im Falle des 4 Nummer 8 fortfolgenden USTG. Weiterhin wurde im Entwurf auch die Ausstellungspflicht von E-Rechnungen für Kleinunternehmer korrigiert bzw. gänzlich entfernt. Wie kam es dazu? Im vormaligen Schreiben, also wie genannt Oktober 2024, war bis dato noch nicht das Jahressteuergesetz verabschiedet, sodass zu diesem Zeitpunkt eben noch nicht feststand, ob die Vereinfachungsregelung für Kleinunternehmer umgesetzt werde oder nicht. Von den Korrekturen nun zu den Ergänzungen, die das Entwurfsschreiben umfasst. Der Entwurf stellt klar, dass Unternehmen zwischen Formatfehlern und inhaltlichen Fehlern unterscheiden müssen. eine Unterscheidung, die Sie auf jeden Fall im Auge behalten sollen. Warum? Denn liegen Formatfehler im strukturierten, also im maschinenlesbaren Teil vor, liegen keine E-Rechnungen mehr vor, sondern lediglich sonstige Rechnungen, werden also im Grunde Papierrechnungen gleichgestellt. Weisen die E-Rechnungen hingegen keine Formatfehler auf, sondern nur inhaltliche Fehler, also zum Beispiel unzutreffende Leistungsbeschreibung oder die unzutreffende Angabe von dem Leistungsempfänger, liegen weiterhin E-Rechnungen vor, die jedoch nicht ordnungsgemäß sind. Warum ist diese genannte Unterscheidung, also inhaltliche Fehler und Formatfehler, so wichtig? Weil sich letztlich dadurch halt Auswirkungen auf den Vorsteuerabzug ergeben. Bei inhaltlichen Fehlern ist dieser, also der Vorsteuerabzug, grundsätzlich zu versagen, da eben nicht alle verpflichtenden Rechnungsangaben in den Rechnungen vorhanden sind. Bei reinen Formatfehlern verstoßen die Rechnungen zwar gegen die vorgenommene Normreihe, enthalten aber grundsätzlich alle verpflichtenden Rechnungsangaben. Somit kann, auch wenn das Format nicht passt, gegebenenfalls dennoch der Vorsteuerabzug vorgenommen werden, sofern die materiellen Voraussetzungen hierfür nachweisbar vorliegen. Ansonsten ergänzt der Entwurf mitunter Details zu Rechnungsberichtigungen, zu besonderen Formen der Rechnungsausstellung, wie zum Beispiel bei Verträgen für Dauerschuldverhältnissen, zu umsatzsteuerlichen Gutschriften, zur Aufbewahrung von Rechnungen und auch zum unrichtigen Umsatzsteuerausweis auf Rechnung. Also eine ganze Menge, die für Sie bzw. Ihr Unternehmen von Bedeutung sein könnten. Zuletzt möchte ich noch einen kleinen Ausblick geben. Mit dem Entwurf befassen sich zurzeit diverse Verbände, sodass eben Rückmeldungen von diesen Verbänden noch abzuwarten ist, bis es eine Finalversion des Entwurfs gibt. Ob das BMF sodann die Vorschläge oder Anpassungswünsche von den Verbänden auch umsetzt, ist ebenfalls abzuwarten. Zumindest war dies in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Was aber feststeht und ich Ihnen auf den Weg geben kann, ist, dass ein finales Schreiben bis Ende diesen Jahres geplant ist und wir Sie natürlich auch darüber auf dem Laufenden halten werden.
Das machen wir auf jeden Fall gerne. Ja, vielen Dank für die ganze Zusammenfassung. Da sieht man wieder, es kommt auf die Feinheiten drauf an. Man sollte da entsprechend dann auch aufpassen, insbesondere bei der Prüfung, ob es ein Inhaltsfehler oder ein Formfehler ist. Und dann entsprechend auch die Konsequenzen beim Vorsteuerabzug ziehen. Genau, Alex, du hast noch ein weiteres Thema im Umsatzsteuerbereich dabei. Dann würde ich dir auch da das Wort übergeben.
Genau, diesmal wandern wir vom BMF, also vom Bundesfinanzministerium, zum EuGH, der sich mit umsatzsteuerlichen Fragestellungen zur Holdinggesellschaft befassen durfte. Überraschenderweise nicht, ob diese als Unternehmer im Sinne des § 2 USDG einzustufen seien. Wir kennen die Problematik, Stichworte Finanz- und Führungsholding, sondern vielmehr durfte sich der EuGH damit befassen, Fragen zur Einheitlichkeit von Leistungen zu klären, in Verbindung mit Mindestbemessungsgrundlagen. Damit Sie eine Chance haben, den Sachverhalt auch nachvollziehen zu können, stelle ich den kurz vor. In dem Fall erbrachte eine Führungsholding ausschließlich an ihre Tochtergesellschaften steuerpflichtige Leistungen, die sich auf die Unternehmensführung sowie die Immobilien-, IT- und Personalverwaltung erstreckten. Bei Abrechnung dieser Ausgangsleistungen gegenüber den Tochtergesellschaften stellte die Holding dabei relativ geringe Umsatzsteuerbeträge in Rechnung, obwohl sie selbst zur Ausführung dieser Leistungen erheblich höhere Eingangsrechnungen begleichen musste. Da die Holding aus den bezogenen Eingangsrechnungen den vollen Vorsteuerabzug geltend machte, kam es zugunsten dieser Holding zu einem Vorsteuerüberhang, den das Finanzamt nicht akzeptieren wollte. Infolgedessen erhöhte das Finanzamt die Bemessungsgrundlage für die Ausgangsleistungen der Holding und begründete dies damit, dass einheitliche Leistungen gegenüber der Tochtergesellschaften erbracht wurden, die mangels vergleichbarer Leistungen auf dem Markt auf Basis der Gesamtkosten im Rahmen von Mindestbemessungsgrundlagen ermittelt werden müssten. Hiergegen klagte die Holding, sodass sich letztlich der EuGH mit diesem Sachverhalt auseinandersetzen durfte. Der EuGH entschied sodann, dass keine einheitlichen Leistungen vorliegen, da die Leistungen der Holding wirtschaftlich trennbar seien und einen eigenen identifizierbaren Charakter aufweisen. Durch die Trennbarkeit der Leistungen und aufgrund vorliegender vergleichbaren Leistungen auf dem Markt orientiere sich die Höhe der Bemessungsgrundlage an marktüblichen Preisen und eben nicht anhand der Gesamtkosten. Ob die Leistungen dabei gegenüber der Tochtergesellschaften in einem Gesamtbetrag oder gestückelt abgerechnet werden, spiele hierbei keine Rolle. Was sagt nun das EuGH-Urteil aus? Dass die Einheitlichkeit von Leistungen auch auf die Berechnung von Mindestbemessungsgrundlagen Auswirkungen haben kann. So konnten wir feststellen, dass diese letztlich zur Ermittlung der Höhe der Bemessungsgrundlagen beigetragen hat. Weiterhin muss man feststellen, dass die Ermittlung der Mindestbemessungsgrundlagen weiterhin Thema auch vor Gerichten, bestimmt auch vor dem EuGH bleiben wird, da insbesondere bei Leistungen, die innerhalb des Konzerns erbracht werden, hier immer wieder Fragen auftauchen.
Bleibt auf jeden Fall spannend. Wie würdest du das Urteil rechtlich einordnen? Also der ganz große Kracher ist dann wahrscheinlich ausgeblieben, ne?
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich interessant, bei Leistungen innerhalb des Unternehmens oder innerhalb von Konzernen, wie diese zu beurteilen oder auch in deren Höhe zu ermitteln sind. Also letztlich zeigt es zum einen, wie Leistungen dann eventuell doch nicht als einheitliche Leistungen zu würdigen sind, sondern eben auseinandergebrochen werden können. Und zum anderen immerhin auch dann, wie sich daraus dann die Bemessungsgrundlage ermittelt.
Ja, nee, das nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Vielen Dank, Alex, für die Zusammenfassung. Wir beobachten das weiterhin. Das wird nicht das letzte Urteil sein, wie du es so schön gesagt hast. Das wird uns auch weiterhin verfolgen. Von daher bleiben wir da natürlich am Ball. Dann schwenken wir die Farbe von Orange, von Umsatzsteuer auf Grün, gehen in die Ertragssteuer. Nathalie, du hast uns noch einen kurzen Fall zum Abschluss des fachlichen Teils mitgebracht. Hier geht es um 8D KStG und 10A Gewerbesteuergesetz. Von daher übergebe ich dir gerne das Wort.
Ja, es geht um das Finanzgericht Düsseldorf. Das hat ein Urteil gefällt. In dem geht es um die Anwendung der Verlustabzugsbeschränkung. Du hast es ja eben schon genannt, wo es im Gesetz zu finden ist. Und da geht es um einen unterjährigen Gesellschafterwechsel in einer mehrstufigen Organschaftsstruktur. Worum ging es in dem Fall? Die Klägerin war Teil einer komplexen Konzernstruktur, in der Kapitalgesellschaften sowohl Organträger als auch Organgesellschaften waren. Im Jahr 2017 wurden die Anteile an der ausländischen Muttergesellschaft der obersten deutschen Organträgerin vollständig an einen konzernfremden Erwerber verkauft. Also es lag ein klassischer Fall eines schädlichen Beteiligungserwerbs im Sinne des Paragraphen 8c Körperschaftssteuergesetz vor. Das Finanzamt kürzte daraufhin die bis zu diesem schädlichen Beteiligungserwerb entstandenen Verluste der Organgesellschaften jetzt zeitanteilig, bevor sie dem Organträger zugerechnet werden. Was war der Streitpunkt in dem Urteilsfall? Die Klägerin meinte, bei einem unterjährigen Gesellschafterwechsel müsse eine Zwischenkonsolidierung erfolgen oder alternativ die Ergebnisse vertikal im Organkreis saldiert werden. Außerdem wollte die Klägerin den Antrag stellen auf den fortführungsgebundenen Verlustvortrag nach dem Paragraphen 8d Körperschaftssteuergesetz. Das Finanzamt hielt aber dagegen und verwies auf die Ausführung im BMF-Schreiben vom 28. November 2017. Da äußert sich die Randziffer 35 eben zur Thematik von 8c im Organkreis und lehnte somit die unterjährige Konsolidierung strikt ab. Das Finanzgericht Düsseldorf gab der Klägerin jetzt teilweise recht. Insoweit die Verluste bis zum schädlichen Erwerb müssten sie aus dem Verlustuntergang ausgenommen werden. Das Finanzgericht begründete dies damit, dass sie unter der alten Kontrolle und der alten wirtschaftlichen Identität der Gesellschaft entstanden waren. Die Verlustabzugsbeschränkung getrennt auf jeder Ebene der Organschaft anzuwenden, hält das Finanzgericht strikt für zweckwidrig. Allerdings der Antrag auf den fortführungsgebundenen Verlustvortrag nach 8d, den lehnte jetzt das Finanzgericht ab. Ja, zur Ablehnung führte es aus, die betroffenen Gesellschaften waren zugleich Organträger. Das verstößt eben gegen die Anwendung des Gesetzes nach 8d. Und außerdem lagen auch mehrere Geschäftsbetriebe vor, also nicht der erforderliche selbe Geschäftsbetrieb und somit war der Antrag abzulehnen. Die Sache ist allerdings noch nicht spruchreif bzw. final entschieden. Die Revision läuft beim Bundesfinanzhof und das Aktenzeichen können wir dann wie immer gerne in die Shownotes packen.
Das machen wir auf jeden Fall. Da bleiben wir auch dran, weil es ein spannender Fall ist. Wahrscheinlich auch ein schönes Praxisthema, was nicht so unhäufig vorkommen sollte. Also so selten wird es nicht sein. Von daher lohnt sich das hier auch entsprechend dran zu bleiben. Aktenzeichen packen wir in die Shownotes, wie du es gesagt hast. Und dann beobachten wir das weiterhin. Dann schließen wir unseren fachlichen Teil ab, gehen in den Steuerknüppel. Da haben wir mal einen richtigen Kracher mitgebracht, diesmal allerdings aus dem Arbeitsrecht. Und zwar gab es hier ein schönes Urteil vom LAG Köln. Und zwar ging es hier um mehrere Arbeitnehmer. Wir haben jetzt mal einen rausgenommen. Das war ein Logistikmitarbeiter. Der war nämlich zweimal krank geschrieben von seinem Arzt. Und zwar arbeitsunfähig über mehrere Tage, jeweils von Montag bis Freitag. Was ist passiert? Der hat eine Kündigung ausgesprochen bekommen. Und zwar, weil er einerseits freitags, also am letzten Tag seiner Krankschreibung, auf einer Karnevalssitzung gesichtet wurde. Und das zweite Mal war er wieder von Montag bis Freitag krankgeschrieben und es gab einen Karnevalsumzug an einem Donnerstag, das heißt am vorletzten Tag der Krankschreibung, und da existierte sogar ein Video, das ihn dabei gezeigt hat, an diesem Karnevalsumzug da teilzunehmen. Ja, er hat eine Kündigung bekommen, weil der Arbeitgeber vermutet hat, dass er seine Krankheit vorgetäuscht hat, und gegen diese Kündigung hat er sich jetzt entsprechend gewandt und hat vor dem Landesarbeitsgericht Köln dann entsprechend auch Recht bekommen. Das war jetzt doch irgendwo ziemlich überraschend. Gründe dafür waren im Endeffekt, dass der Arbeitnehmer bewiesen hat mit seiner Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, dass er krankgeschrieben ist, dass er entsprechend auch krank war. Der Arzt hat das dann im Rahmen des Verfahrens auch nochmal bestätigt, dass er entsprechend eine Atemwegsinfektion hatte und dass grundsätzlich jetzt nichts dagegen sprechen würde, an einer Sitzung des Karnevals teilzunehmen. Das würde jetzt nicht unbedingt den Krankheitsverlauf verschlimmern. Er hatte jetzt noch Husten, hat er selbst auch so gesagt, aber das würde dem Ganzen jetzt keinen Abbruch tun. Und im Endeffekt hätte der Arbeitgeber jetzt beweisen müssen, dass stichhaltige Gründe vorliegen, dass er entsprechend diese Krankschreibung oder diesen Krankheitsstatus vorgetäuscht hat. Ja, das Urteil ging zugunsten des Arbeitnehmers. Das zeigt mal wieder, man muss da extrem vorsichtig sein, insbesondere bei Kündigungen. Man muss entsprechend Nachweisvorsorge betreiben etc. Man muss natürlich auch auf die ganzen Formalitäten achten. Aber das war natürlich ein ziemlicher Kracher. Das bedeutet für alle Karnevalsfeierer natürlich, wenn man Montag bis Freitag krankgeschrieben ist, man sollte etwas aufpassen, insbesondere, dass man nicht auf Videos auftaucht. Das ist vielleicht nicht ganz so gut und ein bisschen kontraproduktiv. Aber grundsätzlich, die Aussage kann man mehr oder weniger mitnehmen, wenn jetzt am letzten Tag der Krankschreibung beispielsweise die reguläre Arbeitszeit um 17 oder 18 Uhr enden würde. Ab 19 Uhr kann man dann entsprechend auf der Karnevalssitzung wieder rumspringen. Natürlich immer mit ein bisschen Augenzwinkern, und man sollte natürlich gucken, dass man gesund wird, nicht dass man da noch was verschleppt und dann noch länger mit der Krankheit herumspielt. Insofern, schöner Steuerknüppel, nehmen wir gerne mit, diesmal aus dem Arbeitsrecht. Den steuerlichen Bezug konnten wir jetzt nicht ganz herstellen, aber das soll der Sache keinen Abbruch tun, von daher, den nehmen wir gerne so mit. Dann steigen wir noch in die Statistik des Monats ein. Und zwar gab es jetzt hier vor kurzem eine Bilanz des Zolls aus dem Jahr 2024. Und da sind einige Zahlen rausgehauen worden, die ja ziemlich beeindruckend sind. Also insgesamt hat der Zoll in 2024 bundesweit mehr als 10.000 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Und insbesondere, das fanden wir extrem spannend, was die an Betäubungsmittel dann entsprechend konfisziert haben. Das waren insgesamt 32 Tonnen, davon insgesamt 16 Tonnen Kokain und 5 Millionen Fälschungen haben sie auch aus dem Verkehr gezogen. Das heißt, da ist ganz schön was passiert. Dann nächste Statistik war auch ganz spannend. 205 Millionen Schmuggelzigaretten wurden ebenfalls beschlagnahmt. Und damit man das dann auch mal in Zahlen ausdrückt, also insgesamt hat der Zoll im vergangenen Jahr fast 150 Milliarden Euro eingenommen. Das teilt sich mehr oder weniger auf die Einfuhrumsatzsteuer und entsprechend auch auf die geltenden Zölle. Dann haben wir noch 10 Milliarden Euro Kraftfahrzeugsteuer, die dazukommen, und ca. 2 Milliarden Euro Luftverkehrssteuer, für die der Zoll natürlich dann auch ein Stück weit zuständig ist. Also das sind schon sehr beeindruckende Zahlen. Und um alles, abzurunden, die beeindruckendste Zahl zum Schluss. Also insgesamt haben die Warenpositionen mit einem Warenwert von 1,3 Billionen Euro abgefertigt. Also Billionen, nicht Millionen, nicht Milliarden, sondern Billionen. Das sind schon krasse Zahlen. Also da Hut ab, da wird gute Arbeit geleistet und man sieht auch, dass das entsprechend sich lohnen kann, weil da ist dann doch ein relativ großer Anteil für den Staat und für die Staatskasse dann entsprechend zusammengekommen. Ja, die Statistik nehmen wir natürlich gerne mit und dann sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Wie gesagt, Glückwunsch nochmal an den Tipper, an den Gewinner, Florian Brenner. Wir werden uns dann natürlich zeitnah melden mit dem Trikot bzw. mit einem Übergabetermin, damit das dann alles stattfinden kann. Und von unserer Seite dann nochmal Danke an alle Hörer und Hörerinnen, die jetzt wieder zugehört haben für unserem Text-Update August. Und ich bedanke mich jetzt noch bei Nathalie und Alex. Schön, dass ihr wieder dabei wart.
Sehr gerne, Philipp.
Gerne, Philipp.
Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in 5 bis 6 Wochen wieder in alter Frische fürs Text-Update September. Da haben wir dann auch unsere offizielle Jubiläumsfolge. Also heute ist zwar die Nummer 50, aber die 50. Fachfolge ist dann das Text-Update September. Von daher, da werden wir auch ein Stück weit mal anstoßen während der Folgenaufnahme. Und wir bedanken uns natürlich, dass Sie uns die ganze Zeit verfolgt haben. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten im Text-Update September, wenn es denn wieder heißt, das ist Tax Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann Schöner und Partner.